Grünland bewässern, so wird das am Sooshof in Nöchling in Niederösterreich umgesetzt. Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein zum Thema Klimawandel, Anpassungen. Für mich persönlich schließt sich heute ein Kreis, denn vor etwa 20 Jahren kam ich das erste Mal auf den Betrieb von Josef und Bernadette Strasser in Nöchling. Warum? Weil Josef damals zu dieser Zeit wohl als der erste Betrieb in Österreich mit der Vollweidehaltung bei seinen Milchkühen begonnen hat und er hat dabei auch die Kurzrasenweide umgesetzt. Er ist dazu in die Schweiz gefahren und hat dort an einem Kurs teilgenommen. Und dann ist der Kontakt zu uns, Raumberg-Gumpenstein, entstanden und wir haben ein Forschungsprojekt gemeinsam mit anderen Bäuerinnen und Bauern umgesetzt und wir durften sehr viel dabei lernen und dann auch an die Praxis weitergeben. Gerade heute ist die Weidehaltung ja sehr wichtig, gerade im Biobereich. Danke dafür, Josef, dass wir diese 20 Jahre miteinander erleben durften. In der Zwischenzeit haben Bernadette und Josef ihren Hof an Fabian übergeben und er führt jetzt den Hof zu Hause in diesem Prinzip, würde ich mal sagen, weiter, aber davon werden wir ja später noch ein bisschen was hören. Und heute geht es eben um die Beregnung. Und jetzt mache ich wieder einen Schwenk zurück. Bei der Umstellung auf Vollweidehaltung, gleich ein paar Jahre danach, hat der Josef Folgendes gemacht. Er hat seinen Ladewagen verkauft und hat in eine Bewässerung investiert. Das war damals nicht besonders viel Geld, was da notwendig war, weil es eine relativ simple Geschichte war, aber es war schon auch der Einstieg und wir werden später noch einmal darauf zurückkommen, wie dieser Einstieg war und wo wir heute stehen. Ich würde dir jetzt, lieber Fabian, möchte einmal Danke sagen, dass wir zum Besuch bei euch sein dürfen und ich möchte dir, Fabian, bitten, dass du ein bisschen den Hof einmal jetzt vorstellst, wo ihr liegt. Wenn man da herfährt, vielleicht darf ich das sagen, wir sind direkt neben der Donau und die Flächen sind richtig Süden ausgerichtet. Ja, und das heißt natürlich schon relativ wenig Wasser. Kannst du kurz ein bisschen den Betrieb noch mal vorstellen?
Ja, wir sind aber im südlichen Waldviertel, also eigentlich ganz südlich, schon an der Donau angrenzend. Wir haben 24 Hektar reines Grünland. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, alles südhängig. Mhm. Da haben wir halt gleich einmal ein Problem, wenn es trocken ist, im Grünland. Und ja, wir haben 40 Milchkühe, also wir haben nur Milchkühe.
Das heißt, die Nachzucht kaufst du zu?
Genau, die Nachzucht.
Ist das ein Bio-Betrieb?
Genau, Bio. Ja. Die ganze Nachzucht kaufen wir zu. Und ja, haben auch einen Stier mit rein und sind halt, haben aber auch saisonale Abkalbung. Also
Blockabkalbung. Wann ist bei euch die Saison ungefähr?
Die Saison ist ungefähr von Februar bis Mai ungefähr.
Okay. Ja. Aber ihr macht keine Milchpause?
Wir machen keine Milchpause, also es ist nicht ganz streng. Also,
ja, okay. Das heißt, Kraftfuttereinsatz relativ minimal, ist also ein Low-Input-Vollweidebetrieb?
Genau, ja, also wir futtern eigentlich kein Kraftfutter, nein.
Kein, 0 Kilo Kraftfutter?
Also 0 Kilo Kraftfutter, ja.
Okay, das ist eine also, für die wenigen, es sind auch 200 voll solche Betriebe in Österreich.
Ja.
Und ihr nagt am Hunger durch.
Nein, so ist es auch nicht. Nein, ja. Nein, es ist, lässt sich schon auch was verdienen. Mit,
ja, ich glaube auch.
Krafthutter.
Na gut, aber jetzt lassen wir das Thema Vollweide vielleicht. Und Niederschläge, ja. Jahresniederschläge?
Jahresniederschläge haben wir so 650 Millimeter im Jahr.
Okay.
Aber ja.
Das ist natürlich bei Weidehaltung schon im untersten Millimeter.
Ja, genau.
Und jetzt blicken wir vielleicht ein bisschen zurück, Josef. Wie du damals in die Vollweidehaltung eingestiegen warst, warst du ein Pionierbetrieb. Du warst auch mit der Bewässerung im Grünland dann ein Pionierbetrieb. Warum hast du mit dem dann begonnen, wie du mit Vollweide angefangen hast?
Wie wir dann in der Schweiz waren, ist mir das bewusst worden, warum die Schweizer so hohe Milchleistungen und so viele hohe Flächenleistungen, weil sie immer mehr Niederschlag gehabt haben dort. Ne? Und auch die Düngeintensität war da auf dem Waldhof, wo wir das gesehen haben, hoch. Und es war so, dass bei uns auf unserem Hof vor 150 Jahren ungefähr, haben sie damals schon eine Wiesenbewässerung gehabt.
In der Region, gell?
In der Region. Also es war anscheinend früher auch schon das Wasser ein Thema. Und da haben sie halt auf so einem Bach das ganz einfach ausgeleitet und haben da so drei so kleine Teiche gehabt bei so einer größeren Wiesen. Und da haben sie halt dann das Wasser wieder weitergeleitet und mit so Brettern abgestaut und dann ist die Wiesen so
ausgeleitet. In Südtirol, in
so ist das trotzdem alles auch. Und das war auf unserem Hof. Und bei der Vollweidegeschichte haben wir gedacht, naja, dass wir dann war die zweite Sache, es war so, dass wir, wie wir da umgestellt haben, ist auch das mit den Rundballen aufgekommen gewesen. Also vorher war ja Vorsilerwirtschaft. Und dann ist es mit den Rundballen und durch das, dass ja dass wir da seinerzeit, das war auch relativ eine Rundballengemeinschaft gegründet haben mit etlichen Nachbarn und mir das relativ gut in mein Konzept. Jetzt habe ich da beim Fast hat den Radewagen verkauft, weil ein Low-Input ist das, man macht sich Gedanken, was man nicht braucht. Und je weniger, also weniger, man verdient ja mit weniger mehr. Und darum habe ich den Radewagen verkauft und mit dem Geld, das waren damals,
das war so 2002, habe ich über sie 14.000 Euro für den Radewagen gekriegt und habe da in die Bewässerung investiert. Und zwar habe ich links und rechts von der Straße haben wir dann also Rohre eingelegt, Plastikrohre mit Kanäle, wo man dann eben so die Regner, verdorben hat die Regner weiter also beregnet haben. Und ja, und das war halt dann so, dass man gesehen hat, man braucht sehr viel Wasser eigentlich, dass das, und wir haben einen Teich haben wir ja noch gehabt von der alten Bewässerung und nur der hat ungefähr 300 Kubikmeter Speicherkapazität gehabt und das
vor der alten, du redest jetzt von 20 Jahren.
Nein, vor 120 Jahren.
Aber hast du noch,
und der, was daher warst kommt da draußen.
Recht.
Ja, das habe ich, ja, und damals habe ich geglaubt, man hat das Wasserrecht, aber damals hat sich auch keiner gekümmert. Das ist in Niederösterreich ist das so oder in Österreich so, dass man ein Wasserrecht, wenn man jetzt, also das muss man beantragen über die BH und dann bekommt man das für 20 Jahre.
Okay.
Also weil das Wasser ist ja
ein kostbares Gut
und wenn man das Wasser nicht selber von einer Drainage oder von einer eigenen Quelle hat, sondern das von einem öffentlichen, also von einem Bach nimmt, das ist öffentliches Gut, ist das Wasser dann, bekommt man das in Österreich für 20 Jahre ein Wasserrecht. Das wird natürlich dann verlängert. Also man hat auch Auflagen zum Erfüllen und das eben, dass man wie viel man bewässert, wo man bewässert und
es geht vor allem, wie viel man entnimmt, oder?
Wie viel man entnimmt, genau. Also wie viel man entnehmen darf pro Tag. Es muss von dem Bach muss ja immer ein Restwasser wegrennen, ne? Ja. Dass diese Ökologie also in bestehen bleibt. Ne? Also man darf nur eine gewisse Menge nehmen. Und darum haben wir vor 4 Jahren, oder 2019 haben wir im Herbst, haben wir dann praktisch einen großen Speicherteich.
Das kann vielleicht jetzt der Florian ein bisschen erklären. Habt ihr die alten Leitungen, jetzt wenn wir von unten vom Feld aufgehen, habt ihr die alten Leitungen nutzen können oder habt ihr die auch alle saniert dann?
Nein, die Leitungen unten, das waren schon vorhanden, also vor 20 Jahren, das, wie das gebaut worden ist.
Okay. Und jetzt zum Teich herum?
Der Teich herum ist zum Beispiel, das, der ist 2019 gebaut worden.
Und wir haben das ja vorher schon filmisch festgehalten und das werden wir dann auch ein bisschen einblenden. Der hat einen Durchmesser von 55 Meter in etwa und ist 5 Meter tief.
Genau.
Das hast du mit einem Bagger ausgehoben?
Weil das ist eine Baufirma mit ein paar großen Baggern und Schubrappen und Kippmulden.
Wie ist da der Prozess gewesen? Vorher brauche ich eine Bewilligung dafür.
Genau, oder? Das haben wir glaube ich schon 2017, glaube ich, angesucht. Das dauert dann ein paar Jahre, bis dass man das alles
beieinander hat. Du bist die Bezirkshauptmannschaft der Ansprechperson oder die Gemeinde?
Beides, oder glaube ich.
Nein, es ist so, dass da die Bezirkshauptmannschaft hat, die haben das Wasserrecht und es dauert deshalb so lang, weil dann kommt einer und schaut sich das an, wie viel da wirklich rennt und wenn es trocken ist, wie viel muss Restwasser wegrennen. Und nach dem riecht es ja dann, wie groß der Speicherteich werden kann, ne? Weil man hat, was ich, ein halbes Jahr zum Befüllen Zeit, weil wenn im Herbst klar ist, ne? Ja. Und dann nicht, dass das zusammenpasst.
Von den Kubikmeter. Rennt schon ein bisschen was
es, zu. Es rennt, aber wenig.
Ist alles noch der Restmenge.
Genau, es muss trotzdem, ich kann nicht das ganze Wasser nehmen, sondern es muss trotzdem auch im Sommer was wegrennen.
Und das ist wie gesteuert? Ist das gesteuert beim Bachtrüben? Ist das einfach ein Durchlass, der sich zuerst füllt und das rinnt weg und der Rest staut sich dann auf und das kannst du nutzen.
Genau.
Mhm. Genau, so ist es.
Das haben wir, haben wir dann eben gemacht, genau. Okay. Und das, und darum rennt im Sommer auch was zu. Und darum haben wir eben bei dem, was wir vor 20 Jahren gebaut haben, bei dieser Anlage, wo haben wir dann gesehen, dass das Kriterium ist eben die Speicherkapazität. Weil wenn es dann trocken ist und du hast nur 300 Kubikmeter Reserve, das ist relativ schnell verbraucht.
Also ihr habt ungefähr 10.000 Kubikmeter
Speichervolumen.
Ja, genau. Und wenn ihr voll bewässern würdet an einem Tag, dann brauchst du ungefähr 70 bis 100 Kubik.
Ja, genau.
Das sind natürlich schon riesige Mengen. Und nach dem richtet sich dann auch die Fläche, die man bewässern kann. Wie viel Fläche kennt ihr jetzt von eurer Grundfläche?
So ungefähr 10 Hektar kann man bewässern.
Und die Rückkehrzeit ist ungefähr 10 bis 12 Tage?
Ja, so also ungefähr bis dann wieder. Mhm, genau.
Und du bewässerst einen Bereich einen halben Tag lang, entweder am Tag oder in der Nacht.
Genau.
Und natürlich wechselst du auch ab. In der Hauptbewässerungszeit rennt es durch, oder?
Genau, ja.
Du steckst einfach um.
Steckst jeden Tag, also halbtägig immer.
Okay.
Steckst das weiter.
Und also was man aber mitnehmen kann als Information, man muss immer rechtlich vorher gut absichern und es braucht Zeit. Man muss auch kalkulieren. Ihr habt noch einen Vorteil, euer Speicherteich ist relativ hoch oben, sage ich mal, und nachdem euer Betrieb ist geneigt, bewässert ihr nach unten und ihr braucht also für die Bewässerung keine Pumpe.
Also es ist ja alles Schwerkraft.
Halt. Ja, genau. Das heißt, es ist Schwerkraft und du brauchst ein bisschen einen Mindestdruck, haben wir gehört.
Genau, für die Ränder braucht man ungefähr 2 bar.
Dass der die, funktioniert.
Genau.
Das heißt, 20 Meter höher wären 2 bar.
Mhm. Genau.
Ob da geht's dann, ne?
Und ob da geht's dann gut. Das heißt, du kannst nicht ganz bis zum Speicherteich herauf beregnen, sondern bist weiter unten, aber du hast sowieso nur vorgehabt, 10 Hektar zu beregnen.
Genau, also.
10 Hektar, genau. 10.000 Kubikmeter Speichervolumen. Also, das passt relativ gut zusammen, oder? Das ist so eine Faustzone,
was ihr haben.
Genau. Und vorher war es relativ kleiner.
Genau.
Oder? Das war früher ungefähr.
Ja, früher haben wir eigentlich, haben wir dann von dem Bach mehr Wasser genommen, da haben wir fast gar kein Restwasser gehabt, also relativ viel Wasser genommen, weil es im Sommer das sehr oft regnet und dann hat er sich relativ schneller gefühlt, der 300 Kubikmeter, aber war trotzdem so, der Pferdefuß.
Jetzt bloß du praktisch in 3 Tagen
das fast ausgelost. Genau. Und zum Beispiel,
Und dann diese Entnahmepumpe, das hast du natürlich müssen anschaffen. Und was war sonst noch an Investitionen zu den Dingen? Nehmen, baggern? Ich meine, das ist jetzt relativ teuer, oder?
Ja, das teuerste ist wahrscheinlich das ganze Ausbaggern und das ganze Material.
Wo habt ihr das Material dann hingebracht?
In einem Teich war, also jetzt sieht man das nicht mehr, da waren wir ja graben
und den,
den haben wir aufgefüllt und hinterm Teich auf, da war einmal so
eine steilere Wiesen
und das haben wir
das heißt, also landschaftlich in der Nähe.
Genau. Nee, genau, weil dann wird es auch günstiger, wenn man es nicht so weit
fährt. Und was habt ihr an Investitionen also gehabt dann im 2019er
Jahr? Im 19er Jahr, ich glaube alles zusammen waren zu 100.000.
Okay.
Damals, ja.
Also und es gibt immer
2 Liter Möckroboter.
Ja, ungefähr, ja, genau.
Okay. Und Josef, du bist ja sehr kritisch, gell?
Kritisch.
Und du bist ja sehr ehrlich. Rechnen Sie sowas? Jetzt haben wir 2 Jahre gehabt, wo es relativ wenig bewässern hast müssen. Heuer schaut's.
Ja. Die Überlegung war natürlich auch das, durch das, dass wir bewässern ja eigentlich die Ackerfläche. Wir haben ja früher, wie ich da umgestellt habe auf diese Weidewirtschaft, war das Hälfte war ja Ackerland. Und dann, um das alles zu vereinfachen und nicht mehr so viele Traktorstunden und dass wir das so machen, haben wir eben die Ackerland alles mit Weiden zugebaut und wir bewässern eigentlich nur unsere besten Böden, also besten Gründen. Ne? Aber es waren dann zwischen 2015 und 2019 waren ein paar sehr trockene Jahre. Und wenn man dann nur Grasland hat, da sind, haben dann die anderen Nachbarn einen Vorteil, die was auch biologisch und auch geweidet haben, die was auch einen Mais haben und die was auch Getreide haben. Weil wenn nichts wächst, dann wächst auf 20 Hektar nichts. Ne? Ja. Gegen dort hast du dann ein Mais oder was trinkst, das gleicht das ein bisschen mehr aus. Und dann war das die Überlegung, soll man wieder anfangen, wir haben ja diese Ackerwirtschaft aufgeben, aber man konnte ja, was ich laut Ölpool, 2 Hektar umackern. Mhm. Soll man das machen oder nicht? Mhm. Und dann war eben die Denks, wir investieren da in die Bewässerung, dass wir eben da einen Speicherteich machen.
Das ist so stabil.
Dass das ein bisschen stabil und weil wir eben auch, also es war eine Grundverbesserung und das, ich meine, wir haben auch, also in den letzten Jahren nicht so viel also investiert gehabt und haben wir gesagt, bevor wir da jetzt, was ich wieder in Maschinen und in Traktoren, was die in Ackerbau investieren, investieren wir das in. Ob sie das rechnet langfristig, ich glaube, langfristig wird schon passen. Das
kostet nicht mehr viel, außer die Arbeit, oder?
Außer die Arbeit,
ja. Genau. Kannst du ein bisschen erklären, was du so jeden Tag im Jahresverlauf oder in einem Bewässerungstag machst?
Ja, ungefähr ein Bewässerungstag, wenn ich alles rein habe, wird es ungefähr eine Arbeitsstunde am Tag sein.
Das heißt, du gehst zweimal am Tag vorstecken, weiterstecken,
genau.
So wie ein anderer den Zaun weitersteckst.
Genau.
Das brauchst du ja nicht zu tun, du machst Kurzrasenweide und hast die zwar ein bisschen gekoppelt, aber du musst ja nicht viel herumstecken, normalerweise. Gell?
Ja. Mhm. Und ja, das ist ungefähr pro Mahlzeit eine halbe Stunde, also in der Früh und auf die Nacht.
Und dann steckst du das weiter, das heißt, du bewässerst die gleiche Stelle 12 Stunden. Und wenn du Wasser sparen willst, weil du siehst, das ist jetzt, es wird knapp, genau, dann sparst du bei der Tagbewässerung, oder?
Aber in der Nacht ist sowieso eher effizienter. Mhm. Genau, dann tust du halt nur mehr in der Nacht. Und dann spart man halt ein bisschen, ja.
Okay,
genau,
das ist auch so eine Botschaft für manche Betriebe. Wenn das Wasser knapp, dann wird man eher in der Nacht bewässern und nicht bei Tag.
Genau, ja.
Und wenn es jetzt einmal regnet gescheit mehrere Tage, dann hörst du mit dem Bewässern auf, oder wie tust du da?
Ja, wenn es jetzt zum Beispiel, wie es jetzt hat nie viel geregnet, ist eigentlich immer 3 Liter oder 5 Liter, dann bewässert man natürlich weiter. Mhm. Und auch wenn es einmal 10 Liter regnet, ist es oft nicht geil.
Aber wenn es so 5 Tage regnet,
genau, wenn es dann 50 Liter regnet, dann hört man auf, ja.
Okay. Ja. Okay. Genau. Das heißt, eine Stunde pro Tag Arbeit, hast du noch jährliche Investitionen zu tätigen, außer dass du sozusagen die Sprenkler, die muss man ein bisschen warten.
Die muss man ein bisschen warten und sie, noch ein paar Jahre werden die dann auch schon tauschen, aber die sind nicht das Große.
Okay.
Den macht das nichts aus. Sonst.
Du hast keinen Strombedarf, du hast das recht geschickt gemacht, du hast einen Quad, mit dem du runterfährst, mit einem kleinen Anhänger, wo du alles aufladen kannst.
Genau. Das ja, aber sonst hast du laufende Kosten relativ wenig, sage ich jetzt einmal. Vielleicht damit, dass der Schlauch hin wird, aber das ist auch selten.
Lass du die Kier in die, wenn der Sprenkler rennt, könnte man sagen, du lass ich die Kier rein, weil das taugt einem vielleicht das Jahr gekühlt werden. Du hast aber eher nicht, habe ich vorher gehört, gell?
Du sollst es halt eingeschalten lassen. Wenn die Kühe auf der Fläche sind, sollte man es eingeschalten lassen, die Bewässerung, weil sonst.
Ach so,
wenn du
das eingeschalten hast,
gingen sie
nicht hin.
Gingen sie
nicht hin, ja genau.
Aber du musst es fast eingeschalten haben, weil sonst gingen sie hinwetzen und treten zusammen und dann sind die.
Gehen die Köpfe hin.
Okay. Und sie gingen auch nicht hin, weil das wegen
bekehrt. Nein, außer es ist ganz heiß. Wenn es wirklich gegen 40 Grad hat, dann stellen sie sich schon ein wenig zu, aber sonst eigentlich mixt das gar nicht so. Ne?
Und du bewässerst ungefähr, also wir haben es ja vorher ausgerechnet, du brauchst pro Tag 70 bis 100 Kubik und pro Quadratmeter bei einem Zyklus kommen 10, 12 Millimeter in etwa hin.
Genau.
Das ist in etwa so die Bewässerungsmenge, die pro Quadratmeter
ungefähr,
umfällt. Also, und das weniger macht nicht viel Sinn und mehr ist dann, kostet viel wahrscheinlich, oder? Dann kommst du nicht durch. Mit der Fläche.
Mit der Fläche, ja, wahrscheinlich das mit der Fläche dann nicht, kommst nicht durch, genau. Es ist halt eben genau wie das, wie gesagt, schon auf die 10 Hektar so ausgelegt, dass das das effizient halt bewässern kannst, ja genau.
Tut es eher auch die schnittgenutzten Flächen bewässern oder eher sind es die Weideflächen?
Es sind eher die Kurzrasenweideflächen, eher,
Weil das ja auch ein bisschen, weil dort Weide zu kommen und die liegen auch unter dem Hof.
Genau, das liegt auch alles unter dem Hof, genau. Mhm. Das war logistisch dann eigentlich so. Genau.
Und da wird auch natürlich mehr getankt.
Genau, man sollte dann auch immer schauen, dass man
eben die Wiesen bewirtschaften. Als Biobetrieb ist eher ein Thema. Das heißt, man hat Flächen, die man intensiver bewirtschaftet. Das sind die. Mhm. Und da bringen sie andere ein bisschen zurück, oder?
Mhm. Genau, man denkt halt eben genau die, was man bewässern kann. Und denkt, das denkt man halt dann auch besser. Ja, genau.
Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr Nachsaaten und so Übersaaten einmal gemacht? Auf euren Hof? Das kann der Josef vielleicht auch beantworten. Du hast am Anfang schon, oder? In der Zeit,
wie wir... Anfang, ja.
Ja, relativ einen Reihgras betonten Weidebestand schon gehabt?
Ja, wie wir die Ackerflächen zugebaut haben, haben wir natürlich eine Weidemischung angebaut, aber dann eigentlich
ist nicht mehr
notwendig. Und also, wie wir dann umeinander geschert haben, ist ja klar, wie wir da den Deich, aber sonst werden wir eigentlich nicht nichts nachsagen. Und die Jahre, also vor ein paar Jahren, haben wir auch das mit den Engerlingen gehabt, also wo in unserer Gegend relativ viel, also dann ob Bio oder bei konventionellen noch, aber ich habe das einfach nicht gemacht, wenn mich interessiert hat, was passiert. Und da, das waren ja auch die trockenen
Jahre. Engerling-Problem
gehabt? Ja, wir haben dann schon so
auf
Flächen
gehabt. Weiden oder
auf nicht so sehr auf die Weiden, also sondern auf die Mähweiden.
Auf die oberen Schnittflächen.
Ja, genau.
Auf die Weiden, glaube ich, holen sie die Engerlinge ja gar nicht, weil es ist ja vertreten.
Ja. Aber da haben wir schon gehabt und wir haben trotzdem nichts gemacht, weil da ist es eher so meine Philosophie, schauen wir, was passiert. Mhm. Und dann waren die letzten paar Jahre waren wieder feuchter und die Flächen schauen nicht anders aus, als wir, die was das halt nachgesagt haben oder so. Es hat sich halt so.
Also, die Kurzrasenweide als solche jetzt über mehr als 20 Jahre auf eurem Hof angewandt, funktioniert, oder?
Ja, glaube ich schon. Aber es funktioniert dann am besten, wenn man eine konsequente Weidewirtschaft macht. Das ist das Um und Auf. Und das heißt, es wird nicht mit so einer Hochleistungsstrategie und Kurzrasenweide wird ein bisschen problematischer sein, als wenn man eben mit einer, also dass man die, wie soll ich sagen, dass die Kühe eben nicht ihr Leistungspotenzial ausnutzen können, sondern dass eher die Weide,
die Flächen gut
abgefressen
werden. Aber dass du jetzt sagst, dass der Boden, dass der Ertrag,
nein, im Gegenteil.
Es wird eigentlich eher besser durch Kurzrasenweide.
Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich den falschen Weg eingeschlagen habe.
Nein, das nicht. Es ist auch so, dass die auf den Mähweidenflächen, das man ist halt später, also wenn ich mit den Nachbarn vergleiche, das sind alle Bio, also man ist später, weil das einfach der Grasbestand viel mehr untergroß ist und das dichter wird. Mhm. Aber von der Ertrag her glaube ich, dass man tendenziell im Schnitt also besser wird, dass wir besser geworden sind, dass wir mehr Ertrag haben als wir vor 20 Jahren.
Und ich habe es jetzt aber ein bisschen mit den Zwischenkoppeln an. Das habt ihr schon ein bisschen gemacht. Also früher war deine Koppeln größer, habe ich den Eindruck gehabt, oder? Du hast das so Tag, Nacht hin und her geschoben und jetzt habt ihr ein bisschen zwischen. Oder ergibt sich das durch die Bewässerung?
Das hat sich heuer durchs Jahr ergeben. Durch das, dass es am Anfang so nass war, haben wir nie gehabt, dass wir mal 5 Tage waren wir drin.
Okay. Genau, ja, im Frühjahr, ja.
Ja. Oder zum Beispiel, hat sich ergeben, dass der Nachbar, der hat umgestellt von Milchkühe auf Kalmer und der hat so viel Futter. Der ist auch Bio, mit dem haben wir auch viel Maschinengemeinschaft gehabt haben wir Maschinen miteinander. Und der hat unser Futter, also er hat gesagt, was tut er mit deinem Futter? Oder muss man das nehmen? Jetzt haben wir Futter mal heuer das erste Mal jetzt was dazu. Okay. Was wir sonst konsequent nicht gemacht haben. Ne? Mhm. Obwohl natürlich heuer eben diese Herausforderung, zuerst war es extrem nass und lang kalt und es war ziemlich viel vertreten worden, auch auf die guten Kurzrasenweiden. Aber ja, das hat mir nicht so, und jetzt ist es so extrem trocken geworden, also das ist auch selten, dass so
hin und her
springt. Ja. Ne? Mhm. Und durch das hat es eigentlich gut gepasst, dass man auch von Nachbarn, man kann, und es war eben der erste Schnitt, und was wir bis jetzt beim zweiten silliert haben, auch gut, und darum fuhr mal ein bisschen was dazu, und was mein Gefühl ist, dass sie die Kühe dann auch ein bisschen leichter dann, weil zum Beispiel das Problem in den 20 Jahren war eher so, dass die Kühe selber durch das, dass man so extrem gutes Futter hat und dann war der kein so, aber man kurz draußen Weide, aber man das weder gut passt und das ist, du hast eine gute Weide, dann hat man wahrscheinlich so einen hohen Eiweißüberschuss, was dann nicht alle Kühe verkraften und dann kriegt man Probleme, vor allem auf die Klauen. Und auch vielleicht, was ich, wenn man dann, wenn wir haben relativ alte Kühe auf mit den Eiter, ne, dass wenn das so schwankt.
Ja.
Also wenn das ein bisschen ausgeglichener ist und wenn man ständig ein bisschen was, dann kann man halt ein bisschen variieren. Man ist zwar dann vielleicht um 10 oder was ich, 10% weniger Weideanteil, aber die Kühe dann sind ein bisschen leichter, weil es ja nicht, wir haben ja die ganz normale Fleckvieh, wie die Österreicher. Fleckvieh.
Und nicht so großrahmige.
Ja, das schon, aber von der Genetik her, aber die sind nicht auf Vollweide spitz.
In welchem Milchleistungsbereich seid ihr? 5.500,
5.000? Nein, weniger. 4.000, ja.
Okay.
Zwischen 4 und ja.
4,5, ja.
Sowas.
Ja.
Was tatsächlich die Kühe geben, ne?
Das ist alles, ja. Aber ihr habt sozusagen eure Produktionsmenge pro Betrieb nicht reduziert. Also ihr sogar jetzt sogar ein bisschen mehr, weil sie jetzt wieder
Also sagen wir so, das ist das Label. Nur ist das halt nicht. Und darum, wenn man eben, wenn man das so macht, dann habe ich das Gefühl, dass man nicht nachsam braucht und dass das leichter geht, als wenn man dauernd hin und her springt und dann nur mehr Kraft vor und weniger oder was sieht, dass man schaut, dass man die Kur erlässt, dass die Kur so eher in Zentral, sondern da ist in den letzten 20 Jahren eher die Weide, ne? Aber man ist es nicht so, dass das alles super rennt, sondern man macht Erfahrungen und sieht, okay, und es ist einem dann klar, warum die Neuseeländer das und das und das machen oder die Iren, ne? Weil man auch Erfahrung macht und das ist halt in Österreich ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es schon so, dass man eben diese Hochleistungskur wird auf eine Kurzrasen- und Vollweidegeschichte wird, passt nicht gut zusammen. Ne? Ja. Es wird vielleicht Spezialisten geben, die was da hinkommen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, das ist halt die Erfahrung, was wir haben.
Ja.
Und finanziell ist das eh gut.
Ja.
Zum Beispiel jetzt ist das gut.
Gibt es zur Verbesserung noch irgendwas zum Sagen, was ihr den Bauern noch mitgeben wollt, als letzten Tipp sozusagen, bevor wir auf die Weide gehen und du uns unten die Bewässerung eingeschaltet hast und ein bisschen erklärst?
Ja. Als Tipp. Also man muss sich schon, darf sich keine Illusionen machen, es ist schon eine Arbeit auch, steckt schon eine Arbeit dahinter.
Man darf den Effekt auch nicht überbewerten?
Oder? Ja, man darf den Effekt auch nicht überbewerten, ja. Aber eben, wenn man selber wahrscheinlich viel Wasser zur Verfügung hat, macht das sicher Sinn.
Genau.
Also das, ja.
Na gut, dann schauen wir mir auf die Weide und schauen wir uns unten an, wie man vorsteht, wie man aufdreht, auf was man achtet bei den Sprenkler. Dein Gerät schauen wir uns an, mit dem du weiterfährst. Und bei Ihnen möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen und dabei sein bei unserer Podcast-Serie. Heute ist es zum Thema Beregnung gewesen. Das nächste Mal schauen wir uns wieder andere Themen in der Landwirtschaft an. Unser Ziel ist einfach, Ihnen Tipps, Gedanken zur Klimawandelanpassung mitzugeben. Und wir hoffen, dass wir damit Ihnen helfen, auf Ihren Betrieben, Ihren Betrieb gut aufzustellen. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.